The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 15. Januar.
With a stoic gaze and a walk of confidence, Army Master Sergeant Matthew Null walked down the steps of the Capitol as a stand-in for President-elect Donald Trump.
Am Fuße der heiligsten Stätte der amerikanischen Demokratie, dem Capitol Hill in Washington D.C., da wird fleißig geprobt in diesen Tagen. Die Militärkapelle spielt auf und ein Statist spielt Donald Trump. Der bzw. sein Statist schreitet erhaben die Stufen hinunter. Am Montag wird dann genau an dieser Stelle der echte Donald zu sehen sein. Er wird ein zweites Mal eingeschworen auf das höchste Amt im Staate, so wie schon mal vor 8 Jahren.
Preserve, protect and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Wichtiger als der formale Schwur ist die Rede, die der neu vereidigte Präsident bei dieser Amtseinführung hält. Sie gilt nämlich als stimmungsvoller Wegweiser. Wohin soll es eigentlich gehen in den kommenden 4 Jahren? Ist ein Gruß aus der Küche, gewissermaßen aus der Küche der Macht. Barack Obama, wir erinnern uns, er nutzte im Jahr 2009 diese Chance, auf die edelste aller amerikanischen Verfassungsprinzipien abzuheben, nämlich auf das natürliche Recht eines jeden Menschen, nach Glück zu streben.
That noble idea passed on from generation to generation, the God-given promise that all are equal, all are free and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.
Im gleichen Atemzug mahnte er, dass die Größe Amerikas nicht von alleine kommt, sondern immer auch das Ergebnis besonderer Anstrengung sei.
In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness is never a given. It must be earned. Our journey has never been one of shortcuts or settling for less. It has not been the path for the faint-hearted. Rather, it has been the risk-takers, the doers, the makers of things, some celebrated, but more often men and women obscure in their labor.
Auch sein demokratischer Vorgänger, Bill Clinton, nutzte die Rede zur Amtseinführung und er nutzte sie als Mahnung. Seine Worte damals am Capitol Hill, das war das Jahr 1993, zielten auf die ökonomischen Aussichten Amerikas ab. Die Nation müsse raus aus der wirtschaftlichen Sackgasse und hin zur Erneuerung.
And so today we pledge an end to the era of deadlock and drift, and a new season of American renewal has begun.
Und Clinton versprach, dass er rangehen würde auch an die Staatsschulden der Vereinigten Staaten.
To renew America, we must be bold. We must do what no generation has had to do before. We must invest more in our own people, in their jobs and in their future. And at the same time, cut our massive debt.
Und ja, Clinton schafft es in seiner Präsidentschaft zu liefern. Das war in den Jahren 93 eben bis 2001. Das jährliche Haushaltsdefizit hat er beseitigt und dafür sogar Überschüsse erzielt. Die Schuldenquote sank wie versprochen. Es war eine Sternstunde der amerikanischen Politik. Auch Ronald Reagan punktete einst mit einer spannenden Rede zum Amtsantritt. Das war im Jahr 1981. Da beschwor der Konservative mit der sanften Stimme das Prinzip Freiheit. Das Prinzip Freiheit in Zeiten des Kalten Krieges dürfen nicht verraten werden. Man werde dieses Prinzip, sagte er, niemals aufgeben. Jetzt nicht und niemals später.
As for the enemies of freedom, those who are potential adversaries, they will be reminded that peace is the highest aspiration of the American people. We will negotiate for it, sacrifice for it. We will not surrender for it, now or ever.
Der alte und neue Präsident Donald Trump, dessen Schrillheit oft genug sein Markenzeichen war, hat jetzt also auch die große Chance, am Montag Worte zu sprechen, deren Gewicht und Bedeutung ihn überdauern. Vielleicht fasst er sich ja ein Herz und lässt die üblichen Sticheleien gegen seine Gegner und andere Kleingeistigkeiten beiseite. Bisher ist er ja eher als Meister der Bösartigkeit im Gedächtnis geblieben.
Can you give us a question?
Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question.
Can you stay categorical?
You are fake news.
My response to Joe and Kamala is very simple. You can't lead America if you don't love Americans. It's true.
He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, 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 other than day one. We're closing the border and we're drilling, drilling, drilling. After that, I'm not a dictator, okay?
Trotz alledem kann am Montag eigentlich gar nichts schiefgehen. Aber das liegt weniger an Donald Trump als an Carrie Underwood. Die Sängerin aus Oklahoma ist eine große Nummer im amerikanischen Country-Geschäft. Auch wenn sie gar kein Trump-Fan ist, hat sie zugesagt, bei seiner Amtseinführung vor den über 200.000 Menschen, die vor Ort erwartet werden, und den Millionen am Bildschirm zu singen. Sie folgt dem Ruf, sagt sie, Zitat, im Geiste der Einheit. Na ja, und im Geiste des Dollars vielleicht auch. Jedenfalls ist ihre Stimme von großer Kraft. Viele freuen sich auf ihn und ich freue mich auf sie. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich habe mit Professor Katharina Anna Zweig über etwas gesprochen, das viele kennen, aber die wenigsten verstehen, über Algorithmen.
Also nicht der Algorithmus ist das Problem, sondern die Menschen dahinter, die Strukturen, in denen sie arbeiten.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt sorgt für Durchblick im TikTok-Wirrwarr der Vereinigten Staaten. Und dann staunen wir. Wir staunen über einen neuen eisigen Weltrekord und wir schauen auf einen Schlagersänger, der heute 80 Jahre alt wird, der nur einen wirklich großen Hit hatte und den wir dennoch alle kennen. Immer wieder wird über Algorithmen gesprochen, ein technisches Verfahren, eine Formel, die uns die Welt des Internets sortieren soll. Aber Vorsicht, sortieren diese Algorithmen wirklich nur oder manipulieren sie uns auch? Diese Debatte spielt im Umgang mit Twitter, heute X und TikTok, eine Riesenrolle. Wer kontrolliert die Algorithmen und lassen die sich überhaupt kontrollieren? Algorithmen, die verstehen nur die wenigsten. Und eine dieser Algorithmenversteher, das ist die Informatikerin und Professorin Katharina Zweig. An der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität, da leitet sie das Algorithm Accountability Lab. Mehrere Bestseller hat sie schon zu diesem Thema geschrieben. Und mit ihr habe ich mal konkretisiert, was eigentlich unter künstlicher Intelligenz und ihren Algorithmen zu verstehen ist. Aber auch, wie sie unseren Alltag beeinflussen, unsere Ideen, unsere Feeds und womöglich eben auch unsere politische Haltung. Also, Erkenntnisgewinn garantiert. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Katharina Zweig.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Zweig, was bitteschön ist eigentlich ein Algorithmus, über den in diesen Tagen im Kontext von Elon Musk und aber auch von Apple und Alphabet so viel gesprochen wird? Was bitteschön sind das für Dinger?
Ja, das fragt sich natürlich jeder. Glücklicherweise haben wir alle schon Algorithmen gelernt in der Grundschule, wenn wir schriftlich multiplizieren gelernt haben. Da hat uns jemand ja nicht gesagt, 13 mal 8 ist dies und 15 mal 7 ist das, sondern wir haben gelernt, wie man das systematisch sich erarbeiten kann. Ne? Man geht so Ziffer für Ziffer vor und dann addiert man die einzelnen Zeilen. Und das ist ein Algorithmus. Ein Algorithmus ist das Versprechen, dass eine bestimmte systematische Abarbeitung von Einzelschritten zu dem gewünschten Ergebnis führen wird. Und jetzt muss ich schon gleich eine Einschränkung hinterher schicken, wie das so ist bei Professoren, ne? Ihr sprecht natürlich ganz oft in den Medien von Algorithmen, wo der Informatiker sagen würde, das ist gar kein Algorithmus, das ist eine Heuristik. So, eine Heuristik, das sind auch so Einzelschritte, die man hintereinander durchführt. Die versprechen einem aber nicht das bestmögliche Ergebnis. Also zum Beispiel habe ich vor 2 Jahren ein Auto gekauft. Ein Algorithmus hätte jetzt alle Autos, die es auf der Welt gibt, durchgesucht nach dem optimalen Auto für mich. Ich habe als Mensch dafür keine Zeit. Das heißt, ich habe mir so die wichtigsten Autohändler in meiner Umgebung angeguckt und mich dann für das bestmögliche Produkt innerhalb eines Radius und innerhalb meines Budgets entschieden. Und das ist eine Heuristik und das ist eigentlich das, was im Moment auf Social Media passiert. Ganz, ganz viele Heuristiken.
Okay, aber wenn wir im politischen Kontext von Elon Musk und Twitter über Algorithmen sprechen, dann ist damit gemeint die Angst, dass hier, ich sag mal, eine unheimliche Kraft mich beeinflussen könnte, mir Inhalte zuspielt, die dann doch mein Weltbild nach und nach und nach verändern. Ist diese Kraft dem Algorithmus gegeben?
Die Kraft ist Herrn Musk gegeben, oder? Wir müssen uns immer darüber unterhalten, wer agiert denn hier? Und wir sehen es ja, Musk, Zuckerberg, die entscheiden, inwieweit sie mithilfe von Computern Inhalte ausstrahlen. Und ein ganz einfacher tatsächlich Algorithmus wäre, sie folgen bestimmten Leuten und sie kriegen einfach in der Reihenfolge, wie diese Leute etwas gepostet haben, bekommen sie das in ihrer Timeline. Das wäre ein ganz, ganz einfaches Verfahren, total transparent und dann können sie entscheiden, wem sie folgen und dann sehen sie diese Inhalte. Wenn aber die Menschen hinter den Plattformen sich entscheiden, sogenannte Recommendation-Algorithmen einzusetzen, und wie gesagt, das sind eigentlich Heuristiken. Die machen so Pi mal Daumenregeln nach dem Motto, ach, der Herr Steingart, der interessiert sich immer für deutsche Politik, also schicken wir ihm noch mehr deutsche Politik. Und die Frau Zweig, die interessiert sich anscheinend für Informatik, also schicken wir der mehr Informatik. Und das heißt, die Person dahinter, das sind die Verantwortlichen und die entscheiden sich, wie sie jetzt den Computer instruieren, was uns vorgelegt wird.
Nun gibt es ja in der politischen Kommunikation das Wort Gaslighting. Das heißt, das ist aus einem amerikanischen Film abgeleitet. Durch das Verstellen der Gaslampe hat ein Mann eine Frau in dem Film in seine Abhängigkeit gebracht, weil er eine Tageszeit ihr vorspielte und sie verwirrt war dadurch. Also jemand wurde verwirrt durch das Betätigen des Gasschalters an der Lampe. Übertragen auf Politik heißt das, ich setze die Beleuchtung auf ein Thema greller, als das Thema es eigentlich verträgt. Trump und Migration beispielsweise waren Thema, als er von dem Marsch der Migranten auf die USA sprach, mit CNN und der Nationalgarde an die Grenze. Das war Gaslighting. Die Algorithmen, könnten die jetzt einem wie mir, der sich eigentlich für alle Themen interessiert, aber keine besondere Furcht hat, diese Angst sozusagen durch Zuspielen immer wieder solcher gefährlicher migrantischer Contente mir Angst machen? Würde das funktionieren, Menschen in ihrer Agenda zu beeinflussen?
Ich glaube, die Frage, die man sich hier stellen muss, tut der Algorithmus das? Also wer ist der Agent? Und der Agent ist immer der Mensch dahinter, genau wie es bei politischen Redaktionen ist. Es ist aber vermittelter, es ist indirekter, denn die meisten dieser Empfehlungsalgorithmen, also eigentlich Heuristiken, diese Empfehlungsheuristiken funktionieren so, dass sie diejenigen Inhalte nach oben pushen, mit denen wir als Menschen sehr viel interagieren. Und dazu hat Jona Berger ein sehr interessantes Buch geschrieben. Der hat sich damit beschäftigt, welche Arten von Inhalten eigentlich viral gehen. Und das wiederum hängt davon ab, welche Emotionen bei uns eher dazu führen, dass wir tatkräftig werden und welche uns eher ein bisschen einlullen. Und leider ist es so, dass evolutionär gesehen Wut und Sorge dazu führt, dass wir tätig werden, während zum Beispiel Zufriedenheit nicht dazu führt. Das heißt, der Algorithmus, der muss jetzt gar nicht böswillig darauf eingestellt sein, mir bestimmte politische Inhalte zuzuspielen, sondern diese Inhalte, die Sie gerade genannt haben, die erzeugen in uns halt Wut und Sorge. Dadurch sind wir psychologisch eher bereit dazu, das weiterzuleiten, damit zu interagieren, einen Kommentar zu schreiben. Und das wiederum pickt diese Heuristik auf und schickt das dann an mehr Leute weiter. Also nicht der Algorithmus ist das Problem, sondern die Menschen dahinter, die Strukturen, in denen sie arbeiten. Und wenn da eben Monopolstrukturen sind, dann muss man da besonders gut hingucken.
Politiker sagen, jetzt müsste man Algorithmen offenlegen. Was ist davon zu halten und geht das überhaupt? Kann man das offenlegen, wie man ein Bankkonto, das kann man offenlegen, dann sieht man, was derjenige bekommen hat und was er wem anders gezahlt hat. Geht das hier auch so?
Also natürlich geht das. Ganz oft sind das aber auch Firmengeheimnisse. Und beim Offenlegen, das muss dann ja auch nicht jeder verstehen, sondern es ist wichtig, dass es offengelegt ist, damit sich Experten damit dann auseinandersetzen können. Definitiv brauchen wir hier Regulierung, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenzsysteme und insbesondere dann, wenn die Entscheidungen über uns als Menschen treffen oder diese vorbereiten, wie zum Beispiel beim medizinischen Diagnosesystem. Darauf hat die Politik ja auch reagiert. Wir haben jetzt die europäische KI-Verordnung, die im letzten Jahr beschlossen wurde und die im August 26 dann scharf geschaltet wird und genau solche KI-Systeme dann auch einer besonderen Regulierung unterwirft. Das ist absolut notwendig, weil diese Systeme in soziale Prozesse eingreifen, wie zum Beispiel eben die Diagnoseerstellung durch einen Arzt. Da haben wir ja auch als Menschen sehr viele Regularien. Das darf nicht jeder machen. Das dürfen nur ausgebildete Personen machen. Die müssen nachweisen, dass sie die dafür notwendigen Kenntnisse haben. Und so ähnlich müssen wir das jetzt eben auch bei diesen Systemen machen, umso mehr sie autonom agieren, also ohne dass Menschen noch eingreifen.
Und unser Staat kriegt das hin, denken Sie, ja?
Ich bin da vorsichtig optimistisch. Wir werden sehen, dass sich dieses Gesetz noch sehr stark anpassen muss. Es wird auf der einen Seite zu schwer sein, zu schwierig sein. Bürokratie wird da auf jeden Fall dazukommen für viele Firmen. Da müssen wir jetzt natürlich eine gute Balance finden zwischen einer Wirtschaftlichkeit und einer Innovationsfreude, die man natürlich auch erhalten will. Und einem Schutz der Bevölkerung vor unzulässigen Entscheidungen durch Maschinen.
Und Sie sind zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Sie sagen ja auch, wir wollen die neue Technik nicht abwürgen. Wir sind ja keine Maschinenstürmer. Das ist nicht Ihre Position, oder?
Ich glaube, wir müssen sehr genau abwägen, welche Technologie uns als Gesellschaft wirklich förderlich ist. Und ich glaube, dass wir tatsächlich mehr darauf setzen müssen, lokal wieder Verbindungen zu unseren Nachbarn herzustellen. Ich glaube schon, dass wir alle sehr viel im Digitalen unterwegs sind und dass es uns gut tun würde, einen Teil dieser Aufmerksamkeit auch wieder auf unsere lokale Umgebung zu konzentrieren.
Okay, verstehe. Also der Nachbar, aber der Nachbar hängt auch immer im Internet rum.
Ja, das ist das
also,
Problem.
Ja, das ist das Problem. Na gut, ich glaube, wir verstehen ein bisschen besser, dass wir uns hier in einem neuen Territorium bewegen. Das wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein dazu. Vielen Dank, Frau Zweig.
Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da kochen wieder Debatten rund um das Thema TikTok hoch. Worum es dabei genau geht, ja, das weiß niemand besser als unsere Frau an der Wall Street. Und deswegen sage ich einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Wird TikTok in den USA wirklich verboten, Anne, oder plant Elon Musk, den amerikanischen Teil der Plattform zu übernehmen, wie Gerüchte besagen? Bring uns auf den neuesten Stand. Was ist da los?
Ja, da ist einiges los, Gabor. Und zwar erwägt die chinesische Regierung offenbar, den US-Teil von TikTok an Elon Musk zu verkaufen, um dadurch ein Verbot der App in den USA zu verhindern. Der Plan ist wohl Teil mehrerer Optionen, die China in Betracht zieht. Der US-Supreme Court entscheidet ja aktuell darüber, ob ein Gesetz durchgesetzt wird, das TikTok vorschreibt, die US-Geschäfte bis zum 19. Januar abzustoßen. Den Insiderberichten zufolge würde Musk dann sowohl X, also ehemals Twitter, als auch die US-Geschäfte von TikTok leiten. Unklar ist aber, ob China das wirklich macht. Aktuell ist auch noch unklar, ob TikTok und Musk überhaupt involviert sind in der Entscheidung. Und wo wir auch gerade schon mal beim Thema Musk und soziale Netzwerke sind, die Börsenaufsicht hat gestern eine Klage gegen Elon Musk eingereicht, in der ihm vorgeworfen wird, im Jahr 2022 beim Kauf von Twitter-Aktien gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben. Musk hatte über 5% der Anteile an Twitter erworben, was ihn verpflichtet hätte, dies innerhalb von 10 Tagen öffentlich zu machen. Er meldete seine Beteiligung jedoch erst 11 Tage später, was ihm dadurch ermöglichte, Aktien zu künstlich niedrigen Preisen zu kaufen und dadurch mehr als 150 Millionen Dollar zu sparen. Musk wies die Vorwürfe aber direkt zurück.
Und dann sag uns noch, Anne, das schwedische Fintech-Unternehmen, die Zahlungsplattform Klarna, hat eine neue Partnerschaft bekannt gegeben. Mit einem anderen Zahlungsgiganten, nämlich mit Stripe. Was steckt hinter dieser Allianz und bedeutet das irgendwas für die Anleger?
Genau, und zwar kann Klarna dadurch massiv seine Reichweite steigern. Über Stripe kann Klarna seine Ratenkaufzahloption jetzt in 26 Ländern anbieten. Klarna ist ja ein Buy-Now-Pay-Later-Anbieter, bei dem Kunden Sachen quasi auf Kredit kaufen können. Und Stripe ist ein Zahlungsabwickler für Online-Shops. Diese Partnerschaft ist also für beide ein Gewinn. Für Anleger ist es deshalb spannend, weil Klarna ja einen Börsengang in den USA plant. Im November hatte Klarna einen Antrag eingereicht für einen Börsengang mit einer möglichen Bewertung von $20 Milliarden. Durch die Partnerschaft mit Stripe kann Klarna jetzt nochmal deutlich seine Kundenanzahl und auch seine Reichweite vergrößern. Es wird also definitiv ein spannender Börsengang, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass eine 21-jährige Norwegerin kurzerhand ihr Studium auf Eis gelegt hat, um sich selbst aufs Eis zu begeben, naja, und damit ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Ihr Name ist Karen Kylesso. Die 21-jährige Norwegerin hatte ein weit entferntes Ziel, nämlich den Südpol. Vor kurzem gelangte sie zu diesem Ziel und schrieb damit Geschichte. Denn Karen erreichte als jüngste Person jemals den südlichsten Punkt unserer Erde. Im November vergangenen Jahres zog sie los. Sie schnallte sich ihre Skier an und machte sich auf den Weg. Sie folgte damit den Spuren der großen Polarforscher und Abenteurer wie Amundsen und Scott. In 54 Tagen legte Karen auf Skiern etwa 1130 Kilometer zurück. Durch Schneestürme und beißende Kälte bei Temperaturen bis zu minus 25 Grad zog sie einen 100 Kilogramm schweren Schlitten voller Ausrüstung und Proviant hinter sich her, eine Last doppelt so schwer wie sie selbst. Und dennoch, sie trotzte den Elementen. Sie war komplett auf sich gestellt, aber sie ließ andere an diesem Abenteuer teilhaben. Über Satellit gab es nämlich regelmäßig Updates, ihre Koordinaten und Sprachnachrichten. Jeder konnte mithören. In der letzten Nacht vor ihrer erwarteten Ankunft machte sie noch diese Sprachnachricht.
Hallo, folkens. Nå sitter jeg her og spiser min siste realtjener.
Ich sitze gerade hier und esse mein letztes richtiges Essen. In meinem Pelzanzug mit meinem letzten Abendessen für diesen Trip. Hoffentlich. Ich bin nur noch 27 Kilometer vom Ziel entfernt. Ich hoffe, dass ich das Ziel morgen auch erreiche. Es war ein langer Tag. Es wird komisch sein, anzukommen. Natürlich freue ich mich schon, aber ich war die ganze letzte Zeit in so einem extrem fokussierten Zustand für fast 2 Monate.
Nach mehr als 1,5 Monaten voller Anstrengung und ja, wirklich kräftezehrender Bedingungen erreichte Karen dann am Dienstag den Südpol und bricht damit einen Weltrekord. Eine unfassbare Leistung, kann man da doch nur sagen. Aber woher kommt dieser unbändige Wille einer 21-Jährigen? Diese Kraft, solche Strapazen auf sich zu nehmen? Naja, zumindest die Abenteuerlust schien schon immer in dieser Norwegerin zu stecken. Schon mit 14 reiste Karen allein nach Grönland, um sich dort einem Team von fremden Menschen anzuschließen und gemeinsam das 600 Kilometer breite Schelfeis zu überqueren. Kurz nach ihrem 15. Geburtstag war sie schon damals die jüngste Frau, die diese Expedition geschafft hat. Also, wir lernen, Fachkräftemangel gibt es überall, aber nicht unter den Abenteurern. Die Scotts, die Amundsens, auch die Reinhold Messner dieser Welt brauchen über Nachwuchsmangel nicht zu klagen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass man Christian Anders nur auf diesen einen Song reduziert, mit dem er 1972 in der ZDF-Hitparade durch die Decke ging.
Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es noch gestern gar nicht gab. Ich hab gedacht, du glaubst an mich und dass ich dich für immer hab.
Dabei hatte Christian Anders, der heute 80 Jahre alt wird, ein wildes Leben. Ein Leben mit Höhen, mit Tiefen, naja, und passend zum Zug nach nirgendwo mit der einen oder anderen Entgleisung. Ja, Anders war Schlagerbarde und hoch erfolgreich. Er hatte um die 25 Chart-Hits und angeblich in den 60ern und 70er Jahren rund 20 Millionen Platten verkauft. Aber der Mann war und ist ein Getriebener. Seine Schlager reichten ihm nicht aus. Er wandte sich dem Kampfsport zu, lernte Taekwondo, Aikido und erreichte den schwarzen Gürtel in Karate. Er leitete zeitweise zwei Kampfsportschulen, eine in München und eine in Fürstenfeldbruck. Dieser Tausendsasser, Christian Anders, setzte noch einen drauf und wurde dann Filmregisseur. Er drehte einen, naja, was wohl, ein Karate-Action-Film, Die Brut des Bösen. Die Hauptfigur ist ein begnadeter Karate-Kämpfer, der es allen zeigt. Regisseur Christian Anders besetzte für die Rolle seinen besten Mann, Christian Anders natürlich.
Ein Mann läuft um sein Leben. Eine unheimliche Macht will ihn um jeden Preis beseitigen. Die Brut des Bösen. Er steht allein gegen ein mächtiges Syndikat. Aber im Kampf Mann gegen Mann ist sein Karate allen überlegen.
Ich hatte heute Nachmittag große Angst um dich, Frank. Auch Thomas hat befürchtet, sie würden dich in eine Falle locken. Du warst ziemlich unvorsichtig.
Halb so wild. Schau her, sie haben mir kein Haar gekrümmt.
Der Actionstreifen floppte in den Kinos und auch sonst nahm die Karriere eine schwierige Wendung. Weil der Exzentriker Christian Anders gerne seinen Reichtum zur Schau stellte und auf dem Höhepunkt des Ruhms immer in einem goldenen Rolls-Royce vorfuhr, war er irgendwann einfach pleite. Angeblich hatte er 20 Millionen Euro auf den Kopf gehauen. Am Ende lag er, tragisch, obdachlos auf der Straße. Erst als er seine zweite Frau kennenlernte, ging es aufwärts. Laut dem Fachblatt für schwierige Biografien, also der Bild-Zeitung, handelt es sich um eine reiche Witwe aus Berlin, die ihm aus den Schulden und dann auch zurück ins Leben half. Und heute, mittlerweile, hat Anders es mit seiner Exzentrik auf die Spitze getrieben. Mit schrillen Verschwörungstheorien sorgt er immer wieder für Aufsehen. Unter dem Pseudonym Lanou verbreitete er, dass HIV zum Beispiel künstlich geschaffen worden sei. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben, wie die Weltgesundheitsorganisation Teil einer großen AIDS-Verschwörung geworden sei. Außerdem ist er der Meinung, dass die Welt von 7 jüdischen Familien regiert wird. Und zu Corona schrieb er ein Buch, das erklärt, warum es die Krankheit gar nicht gab. Und. Wir erinnern ihn heute Morgen lieber als den, der er mal war. Ein cooler Typ in den 70ern, der mit diesem einen Song seine beste Zeit hatte und uns eine gute Zeit gab. Also, herzlichen Glückwunsch, Christian Anders. Ich wünsche ihm und Ihnen einen hoffnungsfrohen Start in diesen neuen Tag. Bleiben wir einander gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Es fährt ein Zug nach nirgendwo, mit mir allein als Passagier. Mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter weg von dir. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es noch gestern gar nicht gab. Ich hab gedacht, du glaubst an mich und dass ich dich für immer hab. Es fährt ein Zug nach nirgendwo und niemand stellt von grün auf rot das Licht. Macht es dir wirklich gar nichts aus, dass unser Glück mit einem Male zerbricht? Es fährt ein Zug nach nirgendwo, bald bist auch du genau wie ich allein. Sag doch ein Wort, sag nur ein Wort, und es wird alles so wie früher sein. Oh Maria, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, bitte glaube mir, was auch immer mit der anderen war, das ist vorbei, ich schwöre es dir. Oh Maria, du lässt mich gehen, doch eine Träne in deinem Blick, eine Träne. doch zurück.